Deutschlandfunk. Zur Diskussion.
Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Einen schönen guten Abend. Nie war die NATO so wichtig wie heute, sagte US-Präsident Joe Biden. Zugegeben ein bisschen frei übersetzt, aber doch sinngemäß in Madrid. Der Westen sucht nach Antworten auf den russischen Krieg in der Ukraine. Und der NATO-Gipfel, der heute in Madrid begann, markiert dabei das Ende eines wahren Gipfelmarathons in den zurückliegenden Tagen. Der EU-Gipfel von Brüssel eröffnete der Ukraine und der Republik Moldau die EU-Beitrittsperspektive. In Elmau gaben die G7-Staaten in diesen Tagen umfassende Hilfszusagen für die Ukraine ab und erhöhten den politischen Druck auf Wladimir Putin. Und in Madrid geht es nun bei diesem NATO-Gipfel um eine deutliche Aufstockung der Eingreiftruppen in Osteuropa und um ein neues strategisches Konzept, das der Bedrohungslage Rechnung tragen soll. Die Neujustierung des Bündnisses, die NATO im Zeichen des Krieges. Das ist das Thema unserer Diskussion heute Abend, zu der ich Sie sehr herzlich begrüße. Und zugeschaltet ist uns Wolfgang Hellmich, der Bundestagsabgeordnete der SPD und Mitglied im Verteidigungsausschuss. Zugeschaltet ist uns Roderich Kiesewetter, Abgeordneter des Deutschen Bundestages für die CDU und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Und zugeschaltet ist uns ferner Claudia Major, Sicherheitsexpertin der Stiftung Wissenschaft in Politik. Und in Madrid ist für uns dabei Klaus Remme, der Europa- und NATO-Korrespondent des Deutschlandfunks. Und Ihnen allen sage ich einen schönen guten Abend und schicke einen ersten Dank in die ganze Runde, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Frau Major, vielleicht fangen wir ganz assoziativ mal an. Was ist für Sie die zentrale Botschaft dieser Gipfeltage? Seht her, der ganze Westen steht geeint zusammen.
Ich glaube tatsächlich, dass diese Geschlossenheit eine der wichtigsten Botschaften ist. Also Geschlossenheit in der langfristigen Unterstützung für die Ukraine über alle Differenzen hinweg. Die Differenzen, die wir in Europa haben, unter den verschiedenen europäischen Ländern, die wir auch transatlantisch immer mal wieder haben und die wir auch international haben. Und die Botschaft von diesen drei Gipfeln, EU-Kandidatenstatus für die Ukraine, Finanzunterstützung, Neuaufstellung der NATO, ist auf jeden Fall diese Geschlossenheit. Und zweiter Aspekt, das Anerkennen, dass wir hier eine langfristige Veränderung haben. Das ist keine kleine Krise, die ganz schnell wieder vorbei ist, sondern hier hat sich strukturell in der europäischen und internationalen Sicherheitsordnung etwas fundamental verändert. Und wir erkennen mit diesen drei Gipfelentscheidungen an, dass wir damit noch sehr lange zu tun haben werden. Also kein kleiner Wetterwechsel, sondern ein großer sicherheitspolitischer Klimawandel.
Herr Hellmich, auf welches Signal aus Madrid wird Wladimir Putin besonders gehört haben? Was glauben Sie?
Also ich denke, wird auch das wahrgenommen, was Frau Major gerade gesagt hat. Die NATO ist einiger und geschlossener denn je. Und vor allem, sie ist auch dem Beitritt von Schweden und Finnland größer geworden denn je. Und sie hat deutlich gemacht in dieser Einigkeit, dass sie in der Tat dazu bereit ist, mit den Veränderungen auch der militärischen Strukturen, wie das der Kanzler auch gesagt hat, jeden Quadratzentimeter des Bodens der NATO gegen jeden Aggressor zu verteidigen. Das wird er deutlich wahrgenommen haben.
Herr Kiesewetter, was hat nun die Ukraine von all dem? Kann sie sich jetzt sicherer fühlen nach diesen drei Gipfeln und besonders mit Blick auf den NATO-Gipfel in Madrid?
Naja, die Ukraine hat eine geschlossene Festung der NATO hinter sich. Geschlossen heißt nicht offen. Und wenn wir in die Presseerklärung schauen, so steht da einerseits drin, unveränderte Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Das finde ich sehr gut. Aber wenn man dann weiterliest, dann heißt es, die Lieferungen beschleunigen insbesondere von nicht letaler Verteidigungsausstattung. Ob das den politischen Druck auf Putin wirklich erhöht, wage ich zu bezweifeln. Die NATO ist geschlossener denn je. Aber ich hoffe, dass die Signale der Unterstützung nicht nur in nonletaler Verteidigungsausstattung beruhen für die Ukraine.
Wir werden darauf zurückkommen im Verlauf dieser Sendung. Ich möchte Klaus Remme fragen, unseren Korrespondenten, der in Madrid ist, bevor wir über diese geplante, ziemlich massive Aufstockung der Eingreiftruppen in Osteuropa reden und die Rolle, die die Bundeswehr und Deutschland dabei spielen sollen, würde ich gerne über dieses neue Strategiekonzept sprechen, mit dem die NATO auf Putins Krieg in der Ukraine und auf die russische Bedrohung reagiert. Dieses Konzept ersetzt ein Strategiepapier aus dem Jahre 2010. Beschreiben Sie uns doch mal, wie signifikant ist der Strategiewechsel oder ist es überhaupt ein Strategiewechsel?
Es beschreibt zumindest eine völlig neue Zeit und das ist ja zunächst einmal völlig unabhängig vom 24. Februar und dem russischen Überfall auf die Ukraine auch keine Überraschung. Wenn Sie das Datum und die Zeitmarke 2010 nennen, dann ist für jeden schnell erkennbar, dass es auch ohne die russische Aggression an der Zeit gewesen wäre, ein neues Grundsatzprogramm, immerhin das zweitwichtigste nach dem Vertrag von Washington, der den berühmten Artikel 5 enthält, neu zu schreiben. Und genau das hatte man sich vorgenommen, lange vor dem Februar. Dass der Text natürlich diesen Überfall berücksichtigt, dass es Passagen gibt, die sich ausschließlich mit Russland beschäftigen. Ein Land, das im Dokument von 2010 zwar auftauchte, aber in einer völlig anderen Bedeutung, nämlich damals als strategischer Partner gesehen wurde. Das ist das eine, was auffällt. Und das andere, das ist der große Unterschied auch zu 2010, ist, dass China, ein Land, das 2010 nicht einmal erwähnt wurde, mit einer eigenen Passage bedacht wird. Beide Länder werden unterschiedlich gewichtet in ihrer Herausforderung für die NATO. Wir kommen möglicherweise gleich noch drauf. Aber
ja, bestimmt.
Ich finde es gerechtfertigt, Herr Kössler, dass wir uns bei diesem Grundsatzprogramm angesichts der aktuellen Lage auf diese beiden Aspekte im Grundsatzprogramm möglicherweise fokussieren. Mhm.
Russland wird als die größte und unmittelbarste Bedrohung für die Sicherheit der Verbündeten bezeichnet, wortwörtlich. Man kann diese Sprache entschieden nennen oder entschlossen. Kann man denn auch sagen, sie ist bewusst, dezidiert, konfrontativ?
Ja. Dies ist eine klare Ansage an Russland. Nicht nur das Grundsatzprogramm, der ganze Gipfel ist es. Deswegen ist es so wichtig gewesen, dass hier in Madrid und nicht in 2-3 Monaten nach langen Verhandlungen der Knoten durchschlagen wurde gestern Abend und der Weg frei ist für Schweden und Finnland. Ich will nur erwähnen, Joe Biden heute Vormittag, als er kam in die inhaltlichen Beratungen und sagte, Putin hat darauf gehofft, dass wir eine Finnlandisierung Europas erleben. Was er tatsächlich bekommt, ist eine NATOisierung Europas. Und viele Staats- und Regierungschefs haben in ihren Stellungnahmen darauf abgehoben, dass es Putin war, der sich verkalkuliert hat und das Ergebnis auf diesem Gipfel sichtbar wird.
Herr Kiesewetter, in dem Strategiepapier, das Klaus Remmer angesprochen hat, von 2010 wurde Russland noch als Partner gesehen. Jetzt lesen wir in dem Papier, angesichts ihrer feindseligen Politik und Handlungen können wir die Russische Föderation nicht als unseren Partner betrachten. Das sind deutliche Worte. Ist das die Sprache, die Putin versteht?
Ja, zumindest hat Putin die Chance verspielt, die 2010 das strategische Konzept geboten hat. Ich kann mich noch sehr gut, ich bin ja 2009 von der NATO in den Bundestag gewählt worden, kann mich noch sehr gut an die Vorarbeiten zu dem strategischen Konzept 2010 erinnern, mit welch großer Mühe man sich damals darum gekümmert hat, nach dem Krieg in Georgien, gegen Georgien mit vielen hundert Toten, nochmal Russland die Hand auszustrecken. Das war ja selbst offensichtlich bei dem NATO-Gipfel in Prag 2008. Und dann 2010 diese Handreichung, das war außergewöhnlich. Und deswegen muss man auch sehr klar sagen, Putin versteht die Sprache der Stärke. Er hat bisher das, was die NATO ihm angeboten hat, in den Wind geschlagen, hat völlig aggressiv und asymmetrisch reagiert und damit ja auch alle Angebote, die politisch außerhalb der NATO, beispielsweise von Kanzlerin Merkel, von damals Außenminister Steinmeier und so gemacht wurden, hat er in den Wind geschlagen. Deswegen ist das genau das richtige Signal und im Grunde genommen ja noch praktisch unterfüttert durch die Beilegung des Konflikts mit der Türkei, sodass jetzt tatsächlich auch die NATO glaubwürdig nicht nur auf dem Papier zeigt, wo sie Russland sieht, sondern eben sich auch Finnland und Schweden nach jahrhundertelanger Neutralität ganz klar für die NATO entschieden haben. Also im Grunde genommen ist das eine strategische Niederlage für Putin. Aber wir müssen jetzt schauen, dass wir was draus machen, auch gegenüber unserer Bevölkerung erläutern, was das jetzt für Konsequenzen hat, was für eine Stärke wir jetzt haben, EU und NATO quasi synchron miteinander Hand in Hand.
Ihre Leitung hat ein leichtes Spratzeln, Herr Kiesewetter. Ich hoffe, es bleibt so und es wird nicht schlimmer. Andernfalls würde ich die Technik in Köln bitten, zu entscheiden, sie möglicherweise telefonisch mit reinzunehmen. Herr Helmich, von Dialog und Zusammenarbeit ist dann nicht mehr viel die Rede. Ich lese im Spiegelstrich 32, wir werden alle Elemente der strategischen Risikominderung verfolgen, darunter vertrauensbildende Maßnahmen, Dialog und Verbesserung des gegenseitigen Verständnisses. Hätten Sie sich im neuen Strategiepapier der NATO mehr Diplomatie und mehr Konzilianz gewünscht?
Nein, hätte ich mir nicht, weil die NATO hat deutlich gemacht in diesem Text, sie ist ein Verteidigungsbündnis. Sie ist keine Bedrohung für Russland, ausdrücklich betont und aufgeschrieben. Und sie bietet gleichzeitig die Möglichkeit zu sprechen miteinander und schlägt das nicht aus. Also Abschreckung und Dialog bleibt weiter Kernstück der NATO-Strategie und der NATO-Politik. Und dies geht eben, und das muss man auch feststellen, mit Putin nicht. Weil das, was er als Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat, was er als Bedrohung jetzt auch gegen Norwegen, gegen Finnland, gegen andere Staaten ausgesprochen hat, ist keine Basis für Gespräche, um zu einer Problemlösung zu kommen oder zu einer Kooperation zu kommen. Solange der Krieg in der Ukraine dauert, wird es diesen Dialog auch nicht geben können. Worüber sollte man gemeinsam sprechen in einer solchen Kriegssituation?
Frau Major, ziehen Sie die Summe. Was ist für Sie der Kern dieses neuen strategischen Leitbilds der NATO?
Für mich gibt es eine gewisse Kontinuität, denn die drei Kernaufgaben der NATO sind mit Mini-Veränderungen die gleichen geblieben, nämlich kollektive Verteidigung, Krisenprävention und Management und kooperative Sicherheit. Mit einem ganz klaren Fokus auf kollektive Verteidigung als die große Kernaufgabe. Und dann kommen so ein bisschen abgestuft Krisenprävention und Management und kooperative Sicherheit, also Kooperation mit Partnern. Also eine gewisse Kontinuität, aber das haben meine Vorredner ja schon gesagt, drei fundamentale Veränderungen. Das eine ist die Bedrohungsanalyse. Und ich zitiere mal nur zwei Sätze, weil ich finde, dass Sie das ganz treffend beschreiben. 2010 hieß der Satz, heute herrscht im euroatlantischen Raum Frieden und die Gefahr eines konventionellen Angriffs auf das NATO-Gebiet ist gering. Im jetzigen Text heißt es, im euroatlantischen Raum herrscht kein Frieden. Die Möglichkeit eines Angriffs auf die Souveränität oder die Integrität eines Bündnispartners können wir nicht ausschließen. Und das setzt den Rahmen. Und das zeigt auch, warum wir drei große Veränderungen haben. Die Bedrohungsanalyse, es herrscht kein Frieden mehr. Russland ist als kein Partner mehr, sondern eine direkte Bedrohung. Und China ist ein Herausforderer. Und das setzt den großen Rahmen ganz anders. Interessant finde ich aber trotzdem noch die Sachen, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Das sind so kleinere Elemente, die aber auch wichtig sind, weil das strategische Konzept beispielsweise auch die Bedeutung der nuklearen Abschreckung unterstreicht als Lebensversicherung, auch auf neue Technologien hinweist, vor die sich die NATO auch schützen muss, auf Klimawandel hinweist und auch auf Themen wie Innovationsfähigkeit. Wenn die NATO auch als Militärbündnis handlungsfähig sein will und sich gegen neue Herausforderungen verteidigen können möchte, dann muss sie halt auch Innovation und sowas mitdenken. Und deshalb, wir haben Kontinuität in den Kernaufgaben, aber der große Rahmen, in der die NATO ihre Schutzaufgabe wahrnehmen muss, der hat sich fundamental verändert.
Das Papier beschäftigt sich mit Auftrag und Selbstverständnis des Bündnisses, wendet sich damit natürlich an die Mitgliedstaaten. Aber was haben Sie denn herausgelesen, was kann die Ukraine jetzt konkret an Bereitschaft zur Unterstützung herauslesen?
Naja, ich glaube, dass es nicht Aufgabe dieses Papiers ist. Es war Thema auf dem Gipfel und Volodymyr Zelensky hat ja heute die Staats- und Regierungschefs ein weiteres Mal adressiert. Die Ukraine-Hilfe ist hier immer im Hinterkopf, aber in einem Dokument, das eigentlich mal für die nächsten 10 Jahre entworfen werden sollte. Ich bin sehr skeptisch, ob es die nächsten 10 Jahre hält angesichts der Entwicklungen, die wir erleben. Glaube ich, kann man froh sein, wenn das hier den Rahmen für die nächsten 5 steckt, aber das sei dahingestellt. Die Ukraine wird hier als wesentlich skizziert für die europäische Sicherheit, für unsere Sicherheit. Das machen ja hier die Staats- und Regierungschefs auch immer wieder klar, weil sie natürlich im Hinterkopf haben, Thilo Kössler, dass in der zweiten Jahreshälfte die Diskussion um die Ukraine-Hilfe, je kostspieliger sie werden, auch in den eigenen Ländern hier immer schwieriger werden kann. Und dann muss das Narrativ überzeugen, dass da eben lautet, es geht hier nicht darum, Kiew zu stärken ausschließlich, sondern es geht um unsere eigene Sicherheit. Das ist aber, glaube ich, nicht Aufgabe des Grundsatzprogramms der NATO in diesem aktuellen Konflikt, dieses Szenario durchzuspielen.
Aber wie weit, Herr Kiesewetter, ich glaube, Sie sind uns jetzt doch telefonisch zugeschaltet. Wie weit reicht diese Unterstützung für die Ukraine jetzt tatsächlich? Mal ab vom Strategiepapier. Reicht die Unterstützung nur so weit, wie die NATO nicht in diesen Krieg hineingezogen wird? Ist das im Grunde die Säule, auf der alles steht?
Also zunächst müssen wir unterscheiden, dass der heutige Tag im Schwerpunkt die Verabschiedung des strategischen Konzeptes war und die Aufnahme von Finnland und Schweden besiegelt hat, was noch etwa ein Jahr dauern wird. Also das sind schon mal zwei Meilensteine, die außergewöhnlich sind. Das muss man wirklich anerkennen. Die Ukraine läuft jetzt Gefahr, das müssen wir ganz offen so anerkennen, in den Schlagzeilen nach hinten zu geraten. Wir erleben jetzt eine leichte Syrifizierung des Krieges. Das bedeutet Putins Absicht, die Ukraine aus den Schlagzeilen zu bringen und die innenpolitischen Fragen aufzuwerfen, gelingt. Es wird viel mehr diskutiert über die höheren Heizöl- und Gaspreise als über eine sinnvolle Unterstützung. Das hat ja auch G7 irgendwo gezeigt, wo eben über die Lieferung schwerer Waffen kaum gesprochen wurde. Und es wird alles den Mitgliedsländern überlassen. Also wir müssen aufpassen, dass die NATO jetzt keine Lippenbekenntnisse macht nach dem Motto, wir unterstützen die Souveränität in den Grenzen vom Januar diesen Jahres, sondern sie muss weitergehen und alles ermöglichen, dass die Ukraine die modernen Waffen bekommt in der hohen Anzahl, die sie braucht. Es nützen nicht 7 weitere Haubitzen und dort ein Iris-T-System, sondern es geht hier tatsächlich um die verfügbaren Mengen. Und da wurde eben längst verdrängt, die Bitten seit März lauten, wir brauchen Dutzende Marder und Kampfpanzer Leopard etc. Ringtausch funktioniert nicht. Das ist alles in den Hintergrund geraten. Und deshalb ist schon auch mein Petitum, dass wir deutlich machen, die NATO hat sich jetzt neu gefunden. Und jetzt geht es darum, die wesentliche Bedrohung vor der Haustür zu beseitigen. Das ist Russland, denn wenn die Ukraine fällt, fällt als nächstes Moldau. Dann geht es gegen Georgien und Baltikum steht unter Druck. Das muss auf die Tagesordnung, muss weiter auf der Tagesordnung bleiben.
Ich will nochmal nachfragen.
Herr Kiesewetter, wenn ich mal kurz das kommentieren darf, Herr Kiesewetter. Sie haben natürlich jetzt gerade im letzten Satz Bündnisgebiet und östlich des Bündnisgebietes in einen Satz gepackt. Und ich glaube, die NATO würde hier natürlich einen elementaren Unterschied machen. Denn Kriegsmüdigkeit in Bezug auf die Ukraine, möglicherweise schwach ausgebildet, aber mit Sicherheit, das wird doch hier in Madrid sehr, sehr deutlich, keinerlei Müdigkeit, wenn es darum geht, Konsequenzen zu manifestieren, die Ostflanke der NATO, das Bündnisgebiet, massiv zu verstärken. Die Zahlen, die hier in Brüssel, in Madrid genannt wurden von NATO-Generalsekretär, das sind Zahlen, die wir Journalisten zunächst nicht glauben konnten. Diese 300.000 als schnelle Eingreiftruppe, wir werden gleich dazu kommen. Da schütteln manche den Kopf. Und er wurde eben vor einer halben Stunde wieder gefragt, wie er auf diese Zahl kommt. Denn wenn wir uns an die nationalen Delegationen wenden, dann muss man ehrlicherweise sagen, Herr Strezel, raten, wie wir auf über 300.000 Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft kommen, um den Osten der NATO zu schützen.
Man muss ja auch fragen, aber selbstverständlich.
Ganz kurz noch. Da ist auch eingepreist, dass wenn die Ukraine fällt, was passieren kann mit einer Kontaktlinie und vielen anderen mehr Millionen Flüchtlingen, dass als nächstes, wenn die Landverbindung von Odessa nach Transnistrien geschlossen ist, dass es dann gegen Moldau geht. In Moldau hat ein Drittel der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger einen rumänischen Pass. Dann hätten wir sehr rasch einen provozierten NATO-Fall. Deswegen ist das ein ganz starkes Signal an Russland. Lass die Finger von Ländern außerhalb der Ukraine. Denn wenn es um Moldau geht, dann haben wir die große Gefahr, dass das tatsächlich aufgrund der Beeinträchtigung europäischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zum NATO-Fall werden kann. Also dieses Signal der 300.000, das ist, glaube ich, die wesentliche Botschaft, die Russland militärisch auswertet, auch wenn wir noch gar nicht wissen, ob wir aus Deutschland 15.000 oder 20.000 zusätzlich stellen. Aber es ist ein ganz starkes Signal in Richtung Russland.
Aber hinter dieser Zahl steckt die Erkenntnis, dass der Appetit von Wladimir Putin möglicherweise mit der Ukraine noch nicht gestillt ist. Verstehe ich Sie
so richtig? So ist es. Exakt, ja, ganz genau.
Wie muss man sich denn das vorstellen, diese Aufstockung von 40.000 auf 300.000? Klaus Remmer hat es ja gerade schon angesprochen, da gibt es viele Fragezeichen. Muss man sich da vorstellen, dass da eine riesige Armada auf die Länder Osteuropas zukommt oder eine riesige Streitmacht? Oder wie ist das vorstellbar?
Nein, so wird es sicher nicht sein. So ist es auch nicht beabsichtigt. Diese Größenordnung, die wird ausgestaltet werden, die wird auch nicht über Nacht entwickelt werden können. Es geht schlicht und einfach darum, und da müssen wir auch schauen, dass ja seit dem 24.02. schon viel passiert ist. Kampfgruppen, die an der Ostflanke stehen, wurden erheblich verstärkt. Neue Kampfgruppen im Südosten der NATO wurden eingerichtet und Deutschland hat seine Präsenz in Litauen verstärkt. Das alles ist bereits passiert. Aber wenn wir hören, was zum Beispiel Joe Biden heute angekündigt hat, neue Flugzeuge, die in Großbritannien stationiert sind, Zerstörer der US Navy, die nach Madrid oder nach Spanien entsendet werden, ein erstes Hauptquartier in Polen, verstärkte rotierende Einheiten, dann, glaube ich, merkt man, was auf uns zukommt. Der deutsche Beitrag, Herr Kiesewetter hat es gerade erwähnt, etwa 15.000 Soldaten werden da zunächst mal als Hausnummer genannt. 65 Flugzeuge, 20 Schiffe, viel, viel Geld, was demnächst in diesen Aufwuchs fließt. Und was ich interessant finde, ist, dass unterschiedliche Zeitachsen hier genannt werden. Eben hat Jens Stoltenberg noch einmal gesagt, und wir rechnen damit, dass das im nächsten Jahr steht. Ich kenne niemanden, der diese Überzeugung teilt. Ich glaube, es geht hier um mehrere Jahre, wenn eine Größenordnung, auch wenn wir über unterschiedliche Bereitschaftsgrade sprechen, und das tun wir ja, anders kann das nicht aufgehen, dann kann es nicht innerhalb von 12 Monaten NATO-weit passieren. Das ist schlicht unmöglich.
Herr Helmich, wollen Sie das ergänzen?
Ja, die USA werden ja alleine schon 100.000 Soldatinnen und Soldaten in Europa stationieren. Das ist auch eine Rückkehr der USA auf den europäischen Kontinent und klares Bekenntnis zu einer europäischen Stärkung und zu einer Verteidigung auch Europas gegen mögliche Angriffe. Und dazu werden wir selber, die Plan der Bundesregierung und der Bundeswehr, eine Division mit 2 mechanisierten Brigaden sehr schnell aufzustellen. Und es gibt verschiedene Zeiträume, die auch definiert sind bei der NATO. Im Kern geht es um den ersten Teil von einer Formation, die im Zeitraum von 1 bis 10 Tagen mobilisiert werden kann. Und wir werden uns, und dann haben wir weitere Zeiträume, und wir werden uns mit Hochdruck daran machen müssen, dass wir in Europa zum Beispiel die Voraussetzungen dafür schaffen, da kommt auf Deutschland eine große Rolle zu, möglicherweise diese Bewegung auch organisieren und die Truppen verlegen zu können. Also das Thema Military Mobility, der Ausbau der Infrastruktur, die man dafür braucht, es ist nicht allein die Kopfstärke, sondern es ist das Gesamtsystem, das wir gerade auch aus einer deutschen Sicht organisieren müssen und auf den Hof stellen müssen, um dann diese Brigaden und diese Division auch schnell transportieren zu können. Da kommt in der Tat eine hohe Aufgabe, intensive Aufgabe auf die Bundeswehr zu.
Sie hören den Deutschlandfunk. Die Neujustierung des Bündnisses, die NATO im Zeichen des Krieges, ist unser Thema. Es diskutieren Wolfgang Helmich, Bundestagsabgeordneter der SPD und Mitglied im Verteidigungsausschuss, Roderich Kiesewetter, Bundestagsabgeordneter der CDU und im Auswärtigen Ausschuss, Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Klaus Remme, der Korrespondent des Deutschlandfunks in Brüssel. Ja, das ist, glaube ich, die zentrale Frage. Was kommt auf die Bundeswehr zu, Frau Major? Die Wehrbeauftragte Eva Högel hat gesagt, die Bundeswehr wird durch diese Pläne schwer belastet werden. Kann sich die Bundeswehr das leisten?
Ich glaube, man muss eher sagen, sie muss es sich leisten können. Oder wie kann man die Bedingungen herstellen, damit sie ihren Beitrag leisten kann? Aber ich möchte noch mal auf die Debatte zuvor eingehen, weil es nicht nur um diese Zahlen geht, sondern es geht letztlich darum, dass die NATO als Bündnis vor dem Kriegsausbruch und danach sozusagen im Krisenmanagement funktioniert hat. Sie hat die multinationalen Gefechtsverbände in den baltischen Staaten und Polen aufgestockt. Sie hat neue aufgebaut in der Slowakei, in Tschechien, in Ungarn und Rumänien, wo vorher keine NATO-Verbände waren. Und jetzt ist die Frage, wie kommt man aus diesem Krisenmanagement-Modus in die langfristige Neuaufstellung raus? Und dann finde ich diese Zahl, die da jetzt zirkuliert, wirklich nicht hilfreich. Denn es geht ja nicht darum, dass man auf einmal über Nacht 300.000 Soldaten aus dem Boden stampft, sondern dass die NATO-Soldaten, ich sag's mal salopp, neu organisiert oder neu sortiert werden. Es wird ein sogenanntes New Force Model aufgebaut, wo man in 3 nacheinander abgestuften Bereitschaftsgraden, die NATO-Streitkräfte organisiert. Also eine, die ganz schnell reagiert, dann etwas langsamer und dann sozusagen die 3. Gruppe. Und die Idee ist, dass man jetzt mehr NATO-Soldaten in diese verschiedenen Bereitschaftsgruppen einsortiert und sie auch auf diese Einsatzfähigkeit bringt. Das hatten viele vorher noch nicht. Ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass jetzt zwar viele Staaten die Armee noch in den eigenen Ländern haben. Also die werden nicht alle im Baltikum oder so stationiert. Aber sie werden bestimmten Gebieten zugeordnet und sind für bestimmte Gebiete verantwortlich. Es gibt also eine größere Verbindlichkeit in den Verteidigungsplänen. Es wird auch mehr Gerät vorstationiert, beispielsweise im Baltikum oder Polen. Und wenn man das alles zusammenrechnet, plus mehr Luftraumüberwachung, mehr Seeraumüberwachung, mehr Cyberabwehr, mehr Luftabwehr, mehr Übungen, dann sieht man, dass damit eine fundamentale Neuaufstellung auf dem Weg ist, die wirklich mit dem, was wir bisher gemacht haben, bricht. Und das nimmt nochmal diese Gedanken auf, den ich anfangs gesagt hatte. Wir haben eine komplett neue Sicherheitsordnung in Europa, auf die sich die NATO damit eingestellt hat. Also nicht mehr, wir können eventuell eine Partnerschaft mit Russland machen, sondern wir müssen uns leider darauf einstellen, dass wir in Zukunft Sicherheit und Verteidigung gegen Russland, in Abwehr von Russland, in Europa organisieren müssen. Nicht, weil wir das wollen, sondern weil sich Russland aus dem gemeinsamen europäischen Sicherheitshaus verabschiedet hat. Dieser Punkt ist mir nochmal sehr wichtig zu sagen. Es geht hier nicht nur darum, hier mehr Soldaten, sondern die ganzen Pläne, die Ausrüstung, die Aufstellung ist alles komplett anders. Die NATO zur Bundeswehr, die NATO ist nur so stark, wie die einzelnen Alliierten sie machen. Das heißt, wenn wir diese sehr anspruchsvollen Pläne umsetzen wollen, heißt das, dass jedes Mitgliedstaat, jeder einzelne Alliierte mehr Truppen, mehr Ausrüstung und letztlich auch mehr gut und klug ausgegebenes Geld zur Verfügung stellen muss. Also wenn jetzt beispielsweise Deutschland in Litauen mehr Truppen stationieren will und schweres Gerät dort vorstationieren will, damit es im Krisenfall wirklich da ist, muss das ja irgendwoher kommen. Und deswegen wird diese Anpassung eine ganze Weile dauern, bis sie umgesetzt wird.
Was Frau Major sagt, Herr Kiesewetter, könnte man das auf den Punkt bringen, dass was da gerade passiert, ist die Rückkehr des Militärischen in unsere alltägliche Politik?
So würde ich das nicht sehen. Ich sehe es wie Frau Major, die das sehr, sehr deutlich dargestellt hat. Aber es ist, ich sage mal, eine Neubewertung des Militärischen, das man in den letzten Jahren vernachlässigt hat. Ich will es anders nennen. Es ist eine neue Sicherheitskultur. Wir hatten bisher in Deutschland die Sicherheitskultur Wandel durch Handel und wir sind von Freunden und Partnern umgeben. Das hat sich 2014 durch die Münchner Reden von Gauck, Steinmeier und von der Leyen ein bisschen geändert. Aber die eigentliche Zeitenwende ist, dass wir begreifen müssen, wir brauchen eine eigene strategische Kultur, wo wir auch in der Bevölkerung dafür werben, das ist ja auch das Thema nationale Sicherheitsstrategie, die gerade erarbeitet wird, wo wir dafür werben müssen, mehr in Verteidigung zu investieren. Deutschland ist das Land, wo mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts für Sozialausgaben ausgegeben wird. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir nicht in eine Ressourcenkonkurrenz kommen, sondern deutlich machen, soziale Sicherheit ist nur glaubwürdig, wenn sie eingebettet ist in gute äußere und innere Sicherheit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen weg von der einseitigen Ausrichtung ausschließlich auf soziale Sicherheit, weil sie uns geschwächt hat und die Bundeswehr zum Steinbruch für andere finanzielle Aufgaben gemacht hat. Kollege Helmich und ich wissen, wir haben darunter gelitten, was das alles immer bedeutet hat. Also es ist ein Kulturwechsel und ich würde es eher nennen, nicht Rückkehr des Militärischen, sondern die Bedeutung einer strategischen Sicherheitskultur in Deutschland hat gewachsen, hat zugenommen und das ist eigentlich ein Fortschritt.
Welche Rolle werden dabei spielen?
Ich finde das interessant.
Ja, Klaus Remme, bitte.
Ich finde es interessant, wie Sie es aufzählen, denn dieser Rückblick auf das Jahr 2014, ich erinnere die Reden auf der Münchner Sicherheitskonferenz gut und es war ja der Beginn eines Trends, in dem die Verteidigungsausgaben wuchsen. Das ist ja alles nicht jetzt mit dem Sondervermögen zu erklären, dass die Dinge sich zum Besseren wenden sollen. Ich möchte wirklich mal daran erinnern und ich finde, es wird zu wenig darüber gesprochen, dass der Verteidigungshaushalt in den letzten Jahren, angefangen mit der Amtszeit von Ursula von der Leyen, so stark gestiegen ist, wie kaum ein anderes Ressort an Zuwächsen zu verzeichnen hatte. Und als ich dann rund um die Diskussion um das Sondervermögen hörte, dass es immer noch um Stiefel geht und um Nachtsichtgeräte, habe ich gedacht, wo ist eigentlich dieses Geld geblieben? Das sind keine 100 Milliarden, aber es sind viele Milliarden. Und wenn sich die Situation in den 7 Jahren nicht geändert hat, dann weiß ich nicht, ob 100 Milliarden hier ein Allheilmittel sind, von dem wir uns wirklich fundamentale Weichenstellungen erhoffen dürfen. Das mag uns prozentual über eine gewisse Grenze bringen und uns heikle politische, peinliche Diskussionen im Kreis der Alliierten ersparen. bewahren. Aber ich würde doch vor überzogenen Erwartungen bei diesem Mitteleinsatz warnen.
Und,
Herr Rimmel macht dann einen sehr wichtigen Punkt, finde ich.
Frau Major,
denn wir konzentrieren uns sehr auf diese Geldfrage. Und in der Tat, Sie haben recht, 2013 lagen wir bei etwa 33 Milliarden Verteidigungsausgaben. Dann kam der Krieg in der kam die Annexion der Krim 2014. Und seitdem sind die Ausgaben gestiegen von damals etwa 33 Milliarden auf jetzt 47 Milliarden. Aber das Geld alleine tut es halt nicht. Da haben Sie vollkommen recht. Wir haben genauso Probleme, das Geld klug und gut auszugeben mit Beschaffung und Vergabe. Wir haben lange ein Problem von politischen Prioritäten und Aufmerksamkeit gehabt. Wer hat sich schon für Verteidigung interessiert? Es gab auch kein wirkliches Bedrohungsgefühl in Deutschland, sodass Verteidigung eher so ein Nischendasein gefristet hat. Wir haben ein schwieriges Zusammenspiel zwischen der Bundeswehr, der Industrie und dem Verteidigungsministerium, wenn es darum geht, neues Gerät zu definieren. Ich möchte das, aber ich möchte lieber das oder noch andere Vorschriften. Und wir kamen dann häufig zu sehr langen und teuren Beschaffungsprozessen. Und es gibt natürlich auch gewissen Bedarf, die Strukturen in der Truppe zu reformieren. Das heißt, wenn wir jetzt nur Geld auf das Problem werfen, gebe ich Ihnen vollkommen recht, wird uns das nichts nutzen, wenn wir die anderen Probleme, Beschaffung, Vergabe, politische Prioritäten, Zusammenspiel der verschiedenen Verteidigungsministerium, Bundeswehr, Industrie und die Truppenstruktur, wenn wir das nicht angehen, wird uns das Geld alleine nicht so weit bringen, wie wir das gerne hätten.
Das heißt aber, Herr Helmich, dass uns die finanzielle Diskussion weiter begleiten wird. Boris Johnson hat gesagt, das 2%-Ziel, das wird die untere Grenze sein in den nationalen Haushalten, nicht die obere Grenze.
Ja, der Kanzler hat ja auch nochmal betont, dass diese 2% in der Tat der Punkt sind, den wir nicht mehr erreichen müssen, sondern wir werden zwar drüber liegen müssen. Weil Frau Major hat ja richtigerweise darauf hingewiesen, in den letzten Jahren haben wir zum Teil auch Geld einfach nicht ausgeben können, nicht umsetzen können, das da war. Und dann wurde das in Erhöhung von Reserven gesteckt. Also wir haben, wie gesagt, ein breites Spektrum von Aufgaben, dann haben wir die kommunizierenden Röhren, Materialerhalt, Betriebsstoff, Personal, die Instandsetzung der Liegenschaften, das alles gehört mit dazu. Wenn diese investiven Mittel am Ende auch einsatzfähig in die Bundeswehr umgesetzt werden sollten müssen. Und deshalb ist das sehr breit anzulegen, um, wie gesagt, es im Jahre 2023, 2024 auch hinzubekommen, eine voll einsatzfähige, mechanisierte Division, die man dazu gesagt hat, auch in der Tat auf dem Hof stehen zu haben. Das bedeutet, wirklich in dieser ganzen Breite anzusetzen und die Bundeswehr dazu in den Stand zu setzen. Sie arbeitet dran. Bei der Operationalisierung der Pläne sind sie gerade dabei, das auch entsprechend umzusetzen. Und im Parlament werden wir da sehr konstruktiv und intensiv nicht nur begleiten müssen, sondern mit befördern müssen, um auch deutlich zu machen, wie wichtig diese Aufgabe ist.
Ich möchte noch mal mit einiger Sorge blicke ich auf die Uhr. Wir haben noch 11 Minuten. Ich würde gerne noch mal auf die politische Dimension dieser ganzen Beschlüsse kommen. Der Bundeskanzler hat gesagt, vor uns liegt eine Zeit der Unsicherheit und der Instabilität. Das heißt, Frau Major, Sie haben das auch gerade vorhin schon gesagt, die Krise wird nicht einfach so wieder vorbei sein. Nun sagt der ukrainische Präsident Selenskyj, der Krieg soll bis Winter beendet sein. Halten Sie, Frau Major, das für realistisch?
Naja, ich glaube, wir müssen den militärischen Konflikt von dem politischen Konflikt trennen. Der militärische Konflikt, der Krieg, den wir gerade sehen, den kann man möglicherweise einfrieren. Russland kann ihn jederzeit aufhören. Aber möglicherweise gelingt es, dass dieser militärische Konflikt irgendwann angehalten wird. Aber die Frage dahinter, der politische Konflikt dahinter, ist damit ja nicht gelöst. Der politische Konflikt dahinter ist die Frage der Zukunft der Ukraine. Die Ukraine möchte ein freies, souveränes Land sein, das selber über seine Zukunft entscheidet und selber entscheiden kann, ob es EU-Mitglied, NATO-Mitglied oder irgendwas anderes sein möchte. Und Russland erkennt das Existenzrecht der Ukraine nicht an, bestreitet, dass die Ukraine eine eigene Identität hat und möchte sie de facto in einen Vasallenstaat von Russland zurückverwandeln, wo Russland bei allen Entscheidungen ein Wörtchen mitzureden hat. Das heißt, diese große politische Frage, wie souverän kann die Ukraine sein, in welchen Grenzen wird sie bestehen, welche Sicherheitsgarantien wird es geben? Diese großen politischen Fragen, die kommen auf uns erst wirklich zu, Wenn der militärische Konflikt eingefroren ist, und ich finde es sehr wichtig, das zu unterscheiden, militärisch kann man vielleicht ein Ende finden, aber diese großen politischen Fragen über die Zukunft der Ukraine und letztlich auch der europäischen Sicherheitsordnung, also wie gehen wir als Staaten miteinander um? Wollen wir einen Großmächtekonzert, wo Russland über seine Nachbarn entscheiden kann? Oder wollen wir eher zu den Werten der Charta von Paris und der Helsinki-Schlussakte zurück, wo wir gesagt haben, freie Bündniswahl, territoriale Integrität, Souveränität, die Großen haben die gleichen Rechte wie die Kleinen und wir machen eine friedliche Konfliktlösung. Diese politischen Fragen, die müssen wir lösen. Und da sind die Vorstellungen von Russland und EU- und NATO-Staaten diametral stehen die sich gegenüber. Und deswegen teile ich die Hoffnung von Präsident Zelensky, dass der Krieg hoffentlich im Herbst vorbei ist, hoffentlich mit einem Sieg der Ukraine. Aber die politische Frage, wie halten wir es in Zukunft mit Russland? Wie frei kann die Ukraine sein? Welche Sicherheitsgarantien haben die Länder wie Moldau oder Georgien oder die Balkanstaaten? Die sind ja alle nicht gelöst. Und deswegen steht uns da eine sehr lange, schwierige, konfliktreiche Zeit bevor, die nicht im Herbst vorbei sein wird. Das wird, hier reden wir über mehrere Jahre bis Jahrzehnte meines Erachtens.
Das heißt, ein Zurück zur Normalität, Herr Kiesewetter, wird es so einfach nicht geben?
Natürlich nicht, weil ja ungeheure Kriegsverbrechen geschehen sind, die aufgearbeitet werden müssen. Russland führt in ihren Truppen mobile Krematorien mit, um sie zu beseitigen. Also da ist noch sehr viel zu tun. Ich will aber den Aspekt Zeit bis Jahresende ansprechen. Ja. Bei dem Gespräch, das Friedrich Merz und ich mit Zelensky führen konnten, wurde sehr klar deutlich, unter welchem Druck er innenpolitisch steht. Und die große Gefahr ist, dass die Hoffnung der Bevölkerung, Zelensky, der ja bewusst gewählt wurde gegen Oligarchen wie Poroschenko oder Timoschenko, dass er vielleicht noch Zeit hat, bis zum Jahresende eine Lösung herbeizuführen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden die internen Kräfte den Präsidenten Zelensky so unter Druck bringen, dass eine ganz große Gefahr ist, dass die bösen alten Oligarchen, ich beschreibe sie jetzt einfach so, dass die Gefahr laufen, wieder an die Macht zu kommen. Und dann gibt es ein Narrativ für viele von uns, die eben sagen, ja schaut mal, die Ukraine ist doch in den alten Trott zurückgefallen. Das ist jetzt Bollwerk, Pufferzone, wir unterstützen nicht. Deswegen ist es so entscheidend, diesen Präsidenten zu unterstützen, der noch so viel Rückhalt in der Bevölkerung hat. Und deswegen müssen eben auch Waffen in großer Menge geliefert werden. Da geht es nicht nur um modernste westliche Waffen, sondern um 40 Jahre alte Systeme, 50 Jahre alte wie Marder und Leopard und andere, die verfügbar sind. Und das ist das Warnzeichen, das uns Zelensky gegeben hat, ihn so zu unterstützen, dass er eine Chance hat, als demokratische Hoffnung im Amt zu bleiben. Und das sehe ich jeden Tag mehr schwinden.
Das alles ist eine wirklich sehr, sehr große geopolitische Zäsur. Und ich frage mich, was heißt das für uns? Der Gürtel an Freunden in unserer östlichen Nachbarschaft, den wir geschlossen haben mit der Erweiterungsrunde der Europäischen Union und der NATO. Dieser Gürtel ist poröser, er ist angreifbarer geworden. Welche Folgen hat das für uns, Herr Helmich? Wie gehen wir damit außenpolitisch und sicherheitspolitisch um?
Ich möchte den Blick auch noch ein bisschen weiten, weil die NATO ja nicht nur sich mit dem Konflikt um die Ukraine auseinandergesetzt hat, sondern ihre Position als politische Kraft im Bündnis zusammen mit der EU weltweit definiert hat. Sehr deutlich darauf hingewiesen, dass wir fragile, brüchige Strukturen in Afrika haben. Sie hat auf die Sahelzone hingewiesen, die 360-Grad-Perspektive. Und sie hat sich intensiv auch mit China auseinandergesetzt, und zwar auch in all diesen Spektren, in denen die Auseinandersetzung mit China passiert, bis hin zum Thema Infrastruktur und Sicherung von Lieferketten. Also diese geopolitische Auseinandersetzung findet eine Antwort zum Beispiel darin, dass auch ein japanischer Präsident deutlich macht, dass er internationale Kooperation intensivieren will, also das Zusammenarbeit in einem System, in einem Zusammenhang der demokratischen Staaten in einer multipolaren Welt, wird ganz entscheidend darauf Auswirkungen haben, wie auch Deutschland sich verhält. Und Deutschland selber wird darauf entscheidenden Einfluss nehmen müssen, wenn wir wirklich unsere Kraft als Volkswirtschaft nicht nur einsetzen wollen, sondern auch erhalten wollen. Und da werden wir einem Stresstest unterliegen, diese Situation auch zu sichern und in eine sichere Zukunft zu bringen. Das erwarten auch unsere Bürgerinnen und Bürger von uns.
Das heißt, Deutschland sollte tatsächlich eine Führungsrolle übernehmen, wie das auch SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil in seinem Vortrag vor der Friedrich-Ebert-Stiftung gesagt hat.
Ja, richtig, das sollten wir tun. Und dazu brauchen wir auch eine breite Unterstützung der demokratischen Kräfte und Parteien in Deutschland, diese Führungsrolle auch ausüben zu können. Und das mit unseren Partnern, unseren Nachbarn zusammen in den Bündnissen, die auch diese Aufgabenerfüllung von Deutschland deutlich erwarten.
Und Deutschland
ist auch klar macht.
Deutschland als Führungsmacht, Herr Kiesewetter, da hat man so leichte Probleme, das über die Zunge zu bringen.
Naja, es ist ja eine Führung in Besonnenheit. Und es ist auch erstaunlich, dass das der SPD-Vorsitzende gemacht hat, in einer Phase, wo man dem Bundeskanzler mangelnde Führung vorwarf. Ich finde das sehr gut. Ich kann das nur unterstützen. Hier geht es ja nicht darum, dass Deutschland militärisch, wirtschaftlich und dann auch noch regional bestimmte Ambitionen durchsetzen will, sondern die regelbasierte Ordnung unterstützen möchte. Und das kann ich auch als Vertreter der Union für die Union sagen. So etwas begrüßen wir, denn es ist eine Führung in Besonnenheit und es vergisst endlich diese schwierigen Aussagen, führen aus der Mitte, führen von hinten und so weiter. Es ist ein klares Bekenntnis, dass die Erwartungen, die man an die Bundesrepublik Deutschland richtet, auch jetzt erfüllbar werden. Zudem noch eines dazu kommt, ich sprach das vorhin an mit dem Thema strategische Kultur, wir ja tatsächlich einen Paradigmenwechsel entsprechen. Außerdem entspricht das ja auch der Erwartungshaltung in Osteuropa. Wir sind dort Anlehnungspartner, wir kümmern uns intensiv, wir wollen die bodengebundene Luftverteidigung übernehmen. Also es ist eine Führungsrolle in Europa und wenn es uns dabei gelingt, Dinge umzusetzen wie konventionelle Abrüstung, wie die Rolle des Klimawandels, wie die Frage, wie können wir im Rahmen der Krisenprävention verhindern, dass die Maghreb-Staaten mehr in Rüstung investieren und mehr in Bildung und Digitalisierung, dann hätten wir einen hervorragenden Beitrag geleistet, auch zur Harmonisierung des NATO-strategischen Konzepts mit dem europäischen Kompass und auch unsere eigenen Interessen im Mittelmeerraum damit verknüpft. Ich glaube, das ist etwas, was auch andere beruhigt, wenn wir in diesem besonderen Maße so vorgehen. Ich kann das nur unterstützen.
Wenn wir das, Frau Major, noch versuchen, ganz kurz zu summieren, würden Sie sagen, dass von diesen drei Gipfeltreffen, der NATO-Gipfel hält ja noch an bis morgen, aber von diesen drei Gipfeltreffen ein wichtiges, ein richtiges Signal ausgegangen ist?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ein Signal der Geschlossenheit, des Anerkennens, der langfristigen Veränderung von einer Friedensordnung in Europa mit Russland zu einer Konfliktordnung leider gegen Russland. Aber ich finde auch den zweiten Punkt sehr wichtig, nämlich die deutsche Rolle da drin. Wenn wir die Zeitenwende in Deutschland erfolgreich gestalten und uns neu aufstellen, dann können wir Europa damit fundamental verstärken. Als wirtschaftlich und militärisch größtes Land haben wir eine besondere Verantwortung. Das können Sie jetzt Führung nennen oder nicht Führung nennen. Aber es ist eine Verantwortung, die man wahrnehmen muss. Wenn man diese Verantwortung nicht wahrnimmt, beispielsweise den größten Verteidigungshaushalt zu haben und damit Kooperationsmöglichkeiten auszuloten, heißt es auch, dass man eine Chance verspielen würde. Und deswegen gucken unsere Nachbarn mit so ein bisschen Irritation auf die Debatte, ob wir nun führen wollen oder nicht, weil sie sagen, als Größter spielt ihr sowieso eine wichtige Rolle. Also macht was draus. Und das ist für mich das wichtige Signal nach innen, nach Deutschland. Wenn wir unsere deutsche Zeitenwende wirtschaftlich, politisch, militärisch hinkriegen, dann kriegen wir das auf europäischer Ebene auch hin. Und deswegen haben wir eine große Verantwortung, die wir unbedingt wahrnehmen sollten.
Kollege Klaus Remme, ganz kurz. Ist die Gefahr der Spaltung der EU und der NATO geringer als vor diesen Gipfeltreffen?
Ja, diese Gefahr der Spaltung zwischen der EU und NATO, die sehe ich nicht. Ganz kurz ist das, was wir gerade besprochen haben, auch nicht zu klären. Ich finde, da ist viel Konjunktiv dabei, denn es passiert etwas ganz anderes. Deutschland hat Vertrauen verspielt im Osten Europas und wenn jemand Führung zeigt, dann sind es im Moment die USA. Das ist das Problem. Es kommen gewaltige Aufgaben auf dieses Bündnis zu und dazu gehört unter anderem Abhängigkeiten zu verringern, die bereits in China geschaffen wurden. Da hilft es nicht, wenn im Konzept steht, dass China Abhängigkeiten systematisch nutzt. Zu Abhängigkeiten gehören immer zwei.
Das war die Diskussion im Deutschlandfunk. Die Neujustierung des Bündnisses, die NATO im Zeichen des Krieges. Wir haben viele Themen angerissen. Wir konnten sie leider nicht ausdiskutieren. Wir bleiben dran. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.